Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Heute Morgen, 6 Uhr, mit Daniel Knoll.
Guten Morgen. Produktive Amerikaner. Eine internationale Studie über die Wertschöpfung pro Arbeitskraft sieht die Schweiz im Mittelfeld. Wiederholung einer Zusage. Nordkorea sichert erneut das Ende seines Atomprogramms zu. Die USA werten es als Erfolg. Zwei Schweizer im Achtelfinal. Nach Roger Federer schafft auch Stanislas Wawrinka am US Open zur Gruppe der letzten 16 vorzustoßen. Weitere Themen: In Frankreich wird die Fusion von Suez und Gaz de France besiegelt. Die britischen Truppen beginnen sich aus Irak zurückzuziehen. Und in Libanon wird nach der Befriedung des Lagers Nahr el-Bared mit neuen islamistischen Aufständen gerechnet. Das ist keine gewagte Prognose. Wenn wir heute in der Schweiz unsere Arbeitswoche beginnen, werden wir sie am Freitag nur mittelmäßig produktiv abschließen. Diesen Schluss legt jedenfalls eine aktuelle Studie der Internationalen Arbeitsorganisation ILO nahe. In ihrem jüngsten Bericht hat sie weltweit untersucht, wie hoch die Wertschöpfung der Beschäftigten ist. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Die USA sind das produktivste Land der Welt. Die Schweiz liegt im Mittelfeld, neben den USA auch hinter allen nordischen Staaten, hinter Großbritannien, Kanada, Deutschland, Österreich, Italien, Japan und anderen zurück. Spitze sind die Amerikanerinnen und Amerikaner, weil sie über das Jahr viele Arbeitsstunden leisten und wenig Ferien beziehen. Schaut man auf die Wertschöpfung der Arbeitenden pro Arbeitsstunde, dann landen die Norweger auf Platz 1. Arbeit im Wert von $38 pro Stunde liefern die Nordländerinnen ab, fast ein Drittel mehr als Schweizer Arbeitskräfte. 20 Faktoren hat die ILO in ihrer Untersuchung zum weltweiten Arbeitsmarkt einbezogen. In China und in anderen ostasiatischen Ländern hat sich die Produktivität in den letzten 10 Jahren verdoppelt, liegt aber immer noch 5-mal unter dem Niveau der westlichen Industrienationen. Besorgt zeigt sich die Sonderorganisation der Vereinten Nationen über die riesigen Unterschiede zwischen den Ländern in Bezug auf die Produktivität und den Reichtum. Ein Drittel der Weltbevölkerung im arbeitsfähigen Alter sei nämlich vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen, weil ihre Länder zu wenig in Aus- und Weiterbildung und in ihre Infrastruktur investierten, schreibt die ILO. 1,3 Milliarden Menschen sind arbeitende Arme. Trotz bezahlter Beschäftigung erreichen diese mit ihren Familien nicht einmal die Armutsschwelle von 2 US-Dollar pro Tag.
Wir bleiben gleich in der Wirtschaft, und zwar in der französischen. Nach einem Treffen haben nämlich Vertreter des französischen Energieversorgers Suez und des staatlichen Energiekonzerns Gaz de France bekannt gegeben, sie hätten sich auf den Zusammenschluss geeinigt. Mehr dazu und weitere Meldungen hat nun Markus Amrain.
Suez und Gaz de France werden zusammen zu einem der größten Energiekonzerne der Welt. Der französische Präsident Sarkozy hatte sich für den Zusammenschluss stark gemacht und auch vermittelt. Die Regierung will so den nationalen Energiemarkt sichern und vor ausländischen Übernahmen schützen. Die finanziellen Einzelheiten des Zusammenschlusses sollen heute bekannt gegeben werden. Der Wirbelsturm Felix nimmt auf seinem Weg durch die Karibik außergewöhnlich schnell an Stärke zu. Das Hurrikanzentrum in Miami stufte ihn in die höchste Kategorie 5 hinauf. Damit ist Felix nach Dean der zweite sehr starke Wirbelsturm in der Region innerhalb von 2 Wochen. Mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von 270 Stundenkilometern wütete der Sturm gestern über den Inseln Curaçao, Aruba und Bonaire. Felix bewegt sich nun auf das mittelamerikanische Belize zu. Gefahr besteht nach Angaben des amerikanischen Hurrikanzentrums für ganz Mittelamerika und für die Inseln in der Karibik. Die britischen Streitkräfte in Irak haben mit dem geplanten Abzug aus ihrem letzten Stützpunkt in der südirakischen Stadt Basra begonnen. Die 550 Soldaten werden auf den Stützpunkt auf dem Flughafen von Basra verlegt. Damit bereitet Großbritannien eine weitere Verringerung seiner Truppen in Irak vor. Der Stützpunkt im Zentrum von Basra wurde in der letzten Zeit fast täglich von Aufständischen angegriffen. Großbritannien hat zurzeit noch 5.500 Soldaten in Irak stationiert.
Ja. In Genf haben die USA und Nordkorea am Wochenende 2 Tage lang um eine Lösung des Atomstreits miteinander verhandelt. Von einem Durchbruch kann danach zwar keine Rede sein, aber immerhin bekräftigte das nordkoreanische Regime seine immer wieder gemachte Zusage, nämlich bis Ende Jahr einen Schlussstrich unter sein Atomprogramm zu ziehen. Auffallend ist, dass die USA nur schon diese wiederholte Absichtserklärung als Erfolg werten und die Genfer Gespräche als sehr gut bezeichnen. Fredrik Steiger.
Was der amerikanische Chefunterhändler Christopher Hill bei den Genfer Gesprächen mit Nordkorea als Einigung verkaufte, ist nicht ganz neu. Die Offenlegung seiner atomaren Projekte und deren Einstellung bis Ende Jahr hat Pyongyang kürzlich bereits der UNO-Atombehörde IAEA zugesagt. Und es versprach den Atomausstieg auch im Rahmen der für das Problem zuständigen 6-Parteien-Gespräche, an denen neben Nordkorea und den USA auch China, Japan, Russland und Südkorea teilnehmen. Allerdings sind nordkoreanische Versprechen selten zum Nennwert zu nehmen. Doch offenkundig ist, dass zumindest die USA zurzeit daran glauben wollen. Eine neuerliche Krisensituation im Fernen Osten, rund um das nordkoreanische Atomprogramm, können sie sich zurzeit nicht leisten, angesichts wachsender Probleme im Irak, in Afghanistan und mit dem Iran. Deshalb setzt Washington gegenüber Pyongyang entschieden auf Diplomatie und stellt nun, nach einem halben Jahrhundert politischer Blockade, sogar die diplomatische Normalisierung in Aussicht.
Es ist 6.06 Uhr, Sie hören die Sendung heute Morgen. Mehr als 3 Monate lang ist um das Palästinenserlager Nahr al-Bared in Nordlibanon heftig gekämpft worden. Gestern hat die libanesische Armee das Flüchtlingslager vollständig unter ihre Kontrolle bekommen und damit den Widerstand der islamistischen Fatah al-Islam gebrochen. Mehr als 300 Menschen verloren in den Kämpfen ihr Leben. Jedes zweite Opfer war ein libanesischer Soldat. Bei der Schlussoffensive am Wochenende flohen mehrere Kämpfer von Fatah al-Islam. Ihr Anführer wurde bei den Kämpfen gestern zwar getötet, doch es wird mit weiteren Aufständen islamistischer Extremisten in Libanon gerechnet. Aus Beirut berichtet Irene Meyer.
Nahr al-Bared ist weitgehend Schutt und Asche, durchsetzt von Minen und anderen Sprengkörpern. Die libanesische Armee säubert nun das zerstörte Palästinenserlager. Niemand darf es betreten. Auch die vertriebenen palästinensischen Einwohner werden vor der Rückkehr gewarnt. Die Regierung hat den Palästinensern jedoch versprochen, Nahr al-Bared wieder aufzubauen. Am Abend hat die Armee bekannt gegeben, dass auch der Anführer der Extremisten von Fatah al-Islam, Shakar al-Absi, getötet wurde. Sein Leichnam sei identifiziert worden. Der libanesische Premierminister Fouad Sanjoura hat in einer Fernsehansprache vom größten nationalen Sieg über die Terroristen gesprochen. Doch zum einen bedeutet das Ende der Kämpfe im Lager Nahr al-Bared nach Einschätzung vieler Experten nur eine Verschnaufpause. Die radikalen Islamisten aus aller Welt haben vielerorts im Libanon weitere Zellen. Zum anderen hat die libanesische Armee einen hohen Preis bezahlt. Fast 160, meist ganz junge Soldaten, verloren in diesem 3-monatigen Kampf ihr Leben. Die Armee selber aber hat große Unterstützung in der Bevölkerung und quer durch alle zerstrittenen politischen Lager gewonnen. Sie ist in der tiefen Krise neutral geblieben und ließ sich nicht in den Machtkampf zwischen Opposition und Regierung ziehen. Der Armeechef General Michel Sleiman wird heute sogar als möglicher Präsidentschaftskandidat gehandelt.
Wir sind beim Sport, genauer beim Tennis. Beim US Open in New York sorgt aus Schweizer Sicht nicht nur Roger Federer für Freude. Für positive Schlagzeilen sorgt auch weiterhin Stanislas Wawrinka. Nach seinem deutlichen Sieg gegen den Russen Marat Safin bezwang der 22-jährige Waadtländer jetzt auch den Amerikaner Robbie Ginepri. Wawrinka gewann in 5 Sätzen und zieht damit in den Achtelfinal ein, Bernhard Scher.
Die 5000 Zuschauer im Stadion waren mehrheitlich auf der Seite des einheimischen Robbie Ginepri. Stanislas Wawrinka ließ sich aber von der lautstarken Unterstützung des Publikums nicht irritieren. Er spielte solid und taktisch klug und gewann schließlich das ausgeglichene Duell nach 3 Stunden und 40 Minuten sicher und verdient. Sein bester Schlag war der Service.
Oui, c'est vrai, le service m'a beaucoup aidé, surtout en fin de match, sur tous les points importants, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé.
Zum ersten Mal hat sich Stanislas Wawrinka bei einem Grand Slam Turnier für den Achtelfinal qualifiziert und noch nie hat er eine Begegnung über 5 Sätze verloren. 3 Wochen vor dem Davis Cup gegen Tschechien ist der Roma aus Lausanne in Topform. Morgen im Achtelfinal trifft Wawrinka auf Juan Ignacio Chela, auf die Weltnummer 22 aus Argentinien.
Und für die Tennisstatistiker hier noch das genaue Resultat. Stanislas Wawrinka gewann gegen Robbie Ginepri mit 5:7, 6:4, 4:6, 6:4 und 6:3. Und wir bleiben bei den Zahlen. Hier sind die Fußballresultate der beiden Super League-Spiele von gestern.
Basel gewann gegen Thun 2:1 und die Young Boys besiegten St. Gallen 3:1. Auf der Bahnlinie Basel-Olten war der Betrieb am späten Nachmittag während einer Stunde unterbrochen und anschließend noch 2 Stunden behindert. Der Grund war eine Fahrleitungsstörung und ein Arbeitsunfall in Lausen. Ein Monteur der SBB wurde bei den Reparaturarbeiten an der Fahrleitung von einem Stromschlag getroffen, aber nur leicht verletzt. Die Einschränkungen im Zugsverkehr führten zu Verspätungen auf den 3 Linien Basel-Zürich, Basel-Luzern-Gotthard und Basel-Bern. Die Börsendaten von Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 16.497 Punkten, minus 0,4%. Der Dollar wird zu einem Franken 20,72 gehandelt, der Euro zu einem Franken 64,62 beziehungsweise zu einem Dollar 36,39.
Das Wetter heute Montag. Am Vormittag ist es teils sonnig. Am Nachmittag kommen aus Norden immer dichtere Wolken und Regen auf. Die Temperatur im Norden rund 20, im Süden um 24 Grad. Soweit die DRS-Frühinformationen. Mario Großniklaus leitet die Heute-Morgen-Redaktion. Am Mikrofon Daniel Knoll.